Unsere Liebe zu Gott ist die Voraussetzung allen Dienstes für Gott. Wollen wir Gott dienen, für Gott da sein, und es ist nicht diese Zuneigung zu Gott, dann wird unser Dienst leer sein, er wird sehr anstrengend sein und er wird auch fruchtlos bleiben. Dienst für Gott, das sieht man schon im Alten Testament, ist wertlos. Aktivitäten und Tätigkeiten sind wertlos, wenn da nicht die richtige Motivation ist, dass wir Gottes Ehre, Gottes Wohl suchen. Die Liebe zu Gott ist die Voraussetzung allen Dienstes. Das sehen wir in Johannes 21. Johannes 21 in den Versen 15 bis 17 kommt Jesus zu Petrus und kommt auf eine nun peinliche Situation zu sprechen. Er spricht die Situation nicht direkt an, er fragt nur, stellt nur eine Frage und stellt die mehrere Male. Aber Petrus weiß sehr wohl, worum es ging. Wenn Petrus Jesus verleugnet hat, worum ging es da für Jesus? Es ging um die Liebe zu ihm. Wenn Petrus sagt, den kenne ich nicht, habe noch nie von ihm gehört, dann ist das ein Ausdruck der Lieblosigkeit. Das heißt, Petrus will sein Leben nicht verlieren. Er hat ja Angst. Dieser Jesus ist verhaftet worden. Und Petrus denkt ganz intuitiv, das käme bei jedem von uns auch, wenn ich mein Leben mit ihm geteilt hätte bis anhin und jetzt ist mein Führer weg und man weiß, wer ich bin, dann könnte ich dran sein. Petrus sagt, mir ist meine Haut wichtiger denn die Haut von Jesus. Mir ist mein Leben wichtiger. Und deshalb distanziert er sich von Jesus. Nee, den kenne ich nicht. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ja? Bitte nicht mich aufkreuzigen. Ich will nicht gekreuzigt werden. Das ist unangenehm. Das ist schmerzhaft. So denken auch wir. Und jetzt kommt Jesus zu Petrus und fragt, und wie ist es jetzt, Petrus? Liebst du mich? Liebst du mich mehr, denn diese hier mich lieben? Er hatte ja gesagt, dass er Jesus mehr lieben würde, denn die anderen. Die anderen, die können dich verlassen, aber ich werde dich nie verlassen. Ich liebe dich mehr, denn die anderen. Petrus, wie ist es jetzt? Oder bist du so wie die anderen? Und Petrus muss gestehen, ja, ich war wie die anderen. Ja. Aber jetzt brennt mein Herz doch für dich, das muss ich sagen. Und dann bekennt er sich zu Jesus. Und Jesus fragt noch einmal, er fragt eigentlich dreimal, liebst du mich? Und bei jedem Mal, wenn Petrus mit Ja antwortet, du weißt, dass ich dich liebe, dann gibt ihm Jesus eine Aufgabe. Das heißt, der, der Jesus liebt, bekommt Aufgaben und der, der Aufgaben hat, kann sie nicht erledigen, es sei denn, er erst bei der Liebe zu Jesus gewesen ist. Erst muss die Liebe zu Jesus geklärt werden, bevor man Aufgaben für Jesus wahrnehmen kann. Das wird hier deutlich. Aber dann sagt Jesus zu Petrus, Petrus, du wirst aber wieder in dieselbe Schule kommen. Denke ja nicht, dass jetzt die Situation vorbei ist, bei der deine Liebe versagt. Das kommt wieder. Es kommt eine Zeit, da wirst du nicht über dich selbst verfügen, sondern andere werden über dich verfügen. Und sie werden dich wegführen. Und die Tradition sagt, dass Jesus oder Petrus dann gekreuzigt wurde. Nun wollte er nicht normalerweise gekreuzigt werden und ist dann Kopf nach unten gekreuzigt worden. Wollte nicht die Ehre haben, wie Jesus gekreuzigt zu werden. Er ging doch in die Leiden hinein und die erspart uns Jesus nicht. Das ist der Test der Liebe, ob wir nun wirklich ihn meinen. Und da kommen wir zu einem Thema, das jeden Tag eigentlich dran ist oder immer wieder dran ist. Nämlich müssen wir wissen, dass die Liebe auf das eigene Leben zu verzichten bereit ist. Die Liebe ist immer bereit, auf das eigene Leben zu verzichten. Die Mutterliebe ist bereit, sich es kosten zu lassen. Die Liebe des Mannes zur Frau, der Frau zum Manne, was setzen nicht Ehepartner ein füreinander? Ja. Sie sind bereit, auf das eigene Wohl zu verzichten. Heute ist das nicht mehr so nötig. Aber früher, als es nicht so viel gab, auf den Tisch zu setzen, wie viele Mütter haben da nicht verzichtet? Ja, ja, Kind, das schon haben wir. Dann hat die Mutter weniger gegessen. Ne? Zugunsten des Kindes. Das ist oft vorgekommen. Die Liebe ist bereit zu verzichten auf das eigene Leben, auf das eigene Wohl. Das heißt, auf die Zufuhr von Lebenskräften, sodass der Geist oder der Körper dann arm wird und Richtung Tod gehen kann. Man ist bereit, diesen Weg einzuschlagen. Warum ist es notwendig? Warum hängt das mit der Liebe zusammen? Warum ist es, dass Liebe immer wieder Nachteile mit sich bringt? Denn Liebe kostet ja. Warum ist das so? Warum bringt Liebe, was doch, die doch etwas Gutes ist, nicht Vorteile oder nur Vorteile? Dies ist das Lied in der Welt, ja, von dem eingangs gesprochen wurde. Da will man nur Vorteile haben von der Liebe. Das ist eigentlich im Grunde Ausnutzung. Es ist keine echte Liebe. Es ist notwendig, oder die Liebe kostet, weil der Christ in zwei Welten hier lebt. Hier, während dieser Zeit, lebt der Christ in zwei Welten, dessen Lebensbedingungen zum Teil konkurrieren. Die Lebensbedingungen in dieser Welt konkurrieren mit den Lebensbedingungen in der anderen Welt. Der Mensch ist das einzige Wesen, das in zwei Welten wohnt. Engel wohnen nur in der geistlichen Welt und Tiere wohnen nur in der materiellen Welt. Aber der Mensch wohnt in beiden Welten. Und als Christ bewusster, zum Beispiel um hier leben zu können, muss ich meinem Körper ein gewisses Maß an Ruhe gewähren. Solange die Interessen der ewigen Welt diesem Bedürfnis nicht widersprechen, verläuft das Leben harmonisch. Werden mir aber von meinem unsichtbaren Herrn in der ewigen Welt, also in der anderen Welt, Aufträge erteilt, die den Interessen des Körpers in dieser Welt entgegenlaufen, so ist das sofort anders. In dem Moment muss eine Entscheidung getroffen werden. Welchem Leben soll jetzt gedient werden? Dem Leben in dieser Welt oder dem Leben in der anderen Welt? Ja. Viele von uns haben nicht nur eine gewisse berufliche Aufgaben, sondern dienen daneben noch dem Herrn irgendwo in geistlichen Aufgaben. Jeder von uns kann nur so und so viel bewältigen. Aber Sie haben ein gewisses Maß an Verpflichtung, dem müssen Sie nachkommen bei Ihrer Arbeit. Und jetzt wollen Sie noch in der Gemeinschaft oder in der Gemeinde oder im Hauskreis oder beim DCDB, irgendwo wollen Sie dann auch noch dienen. Und Sie sehen das als eine Aufgabe vom Herrn. Aber jetzt kommen Sie in eine Spannung hinein. Sie müssen mal schlafen. Das war jetzt das Beispiel. Wir können irgendetwas nehmen. Aber jetzt nehmen wir einmal das Beispiel des Schlafens. Der Körper braucht diese Schutzmaßnahme, diese Erholung. Und wenn jetzt eine Aufgabe vom Herrn vorliegt, die mir Schlaf kosten würde, dann habe ich zu entscheiden, will ich den Herrn hier lieben und ihm dienen, oder will ich darauf verzichten zugunsten meiner Ruhe? Vorausgesetzt ist, jetzt ist es klar, das ist eine Aufgabe vom Herrn. Ja? Das muss klar sein. Sonst müssen Sie selbst entscheiden. Ja? Aber jetzt ist es klar, das ist eine Aufgabe, die steht im Zeichen der Liebe zum Herrn. Dann werden Sie, wenn Sie den Herrn lieben, auf die Liebe zum eigenen Leben verzichten. Sie werden es sich etwas kosten lassen. Aber wenn Sie meinen, ja, jetzt habe ich mal schließlich genug, ja, dann wählen sie das Leben, den Komfort, das Weiterleben im Fleisch, das heißt das Weiterleben in diesem Körper, sie wollen ja nicht gerade zu früh sterben. Und dann bewahren sie das Leben ihres Körpers und verzichten hier ein Stückchen nur auf ewiges Wohl. Und vergessen wohl dabei, dass Paulus in 2. Korinther 4 gesagt hat, die Leiden, das zu kurz kommen dieser Welt, ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem schweren Gewicht von Herrlichkeit, das auf uns wartet. Es ist doch schwer, das morgen zu behalten, aber so ist es. Und immer wieder kommen wir an so Gabelungen des Weges, in unseren Beziehungen, wo das eigene Wohl oder das Wohl des anderen oder das Wohl des Herrn auf dem Spiel ist. Und da wähle ich immer im Zeichen von Liebe. Frage ist nur, was der Gegenstand der Liebe ist. Ja. Alle Entscheidungen werden im Zeichen von Liebe getroffen. Es geht immer um Liebe. Nur was liebe ich hier? Mich selbst, den Chef, was immer, den Herrn, die Familie. Was liebe ich hier mehr? Diese Linie ziehe man einmal durch in den Problemen des Lebens und man wird manch eine Lösung finden. Wenn ich jetzt die Liebe zum Herrn gewählt habe, dann wird das ein Stück Tod mit sich bringen. Und mit diesem Tod muss ich rechnen. Deshalb hat Jesus gesagt, wer mir nachfolgen will, der muss damit rechnen, dass sein Leben hier gekürzt werden kann. Er muss damit rechnen, dass er hier eines Kreuzes Todes sterben kann. Das heißt, dass er sein Leben ein Ende nimmt. Um es kurz zu sagen, die Liebe zum Herrn lebt auf Kosten der Liebe zu mir. Es ist nicht vollkommen richtig, aber es ist eine Seite. Es gibt eine Seite, wo die Liebe zum Herrn die Liebe zu mir pflegt. Aus Liebe zum Herrn darf ich mich selbst bejahen, nicht wahr? Aus Liebe zum Herrn kann ich seine Schöpfung bejahen. Die Frage ist, wo steht meine Liebe? Identisch ist sie kongruent, das heißt überlappend, nicht überlappend, sondern genau deckend mit der Liebe zum Herrn, oder wo ist hier eine Spannung, ein Gegensatz? Das muss immer gefragt werden. In Ehen, wo gläubig, muss diese Frage immer wieder gestellt werden. Da kommen so viele Situationen auf, da muss der gläubige Partner sich fragen, wenn ich jetzt so entscheide, wird das die Liebe zum Herrn fördern oder nicht? Ich will das jetzt zum Wohl meines Mannes tun. Ist das jetzt Ich-Sucht und Mannsucht? Das heißt, ich suche sein, ist das gegen Jesus oder für Jesus? Ja. Das sind Prüfungen. Und Jakobus sagt, in solchen Situationen brauchen wir nicht nur Liebe, sondern Weisheit. Die Liebe braucht oft Weisheit, um richtig ausgeführt zu werden. Wir wissen nicht immer, wie Liebe aussehen würde in der Praxis. Da braucht es Kenntnis. Kenntnis fördert die Liebe. Wir brauchen also Kenntnis unseres Herrn und Kenntnis der Lage, Kenntnis unserer selbst. Die Lösung für verloren gegangene Liebe zu Jesus Christus ist das Denken. Offenbarung 2. Offenbarung 2, Verse 4 und 5. Ich bitte dich, dass du deine erste Liebe verließest. Dieser Begriff erste Liebe wird oft schwierig gemacht. Er ist eigentlich ziemlich einfach. Die erste Liebe ist im Grunde eine Person. Man kann sagen, ich habe meine erste Liebe geheiratet. Und das ist das Schönste. Das heißt, man hat eine Person geheiratet. Die erste Liebe ist eine Formulierung für eine Person, die man als erste so richtig gegenüber geliebt hat. Als potenziellen Ehepartner. Und der wurde dann zu Ehepartner. Weil die erste Liebe im Grunde eine Person ist, geht es auch um eine Qualität von Liebe. Und da Jesus die höchste Qualität hat, ist die Liebe zu ihm von besonderer Qualität. Alle andere Liebe ist von geringerer Qualität. Wenn man nun die Liebe zu Jesus verlässt, dann hat man sie nicht irgendwo liegen gelassen, wie man einen Hut oder ein paar Handschuhe liegen lässt, aus Vergesslichkeit. So verlässt man die Liebe nicht. Sondern da ist immer Schuld dabei. Das Verlassen der ersten Liebe ist wirklich ein Verlassen zugunsten von einer anderen Liebe. Ich habe etwas anderes mehr lieben geliebt in diesem Fall als Jesus. Und was ist jetzt die Lösung für diese Liebe, die nicht mehr da ist? Denken. Vers 5. Denken. Wer mir lieben will, sollte mir denken. Natürlich den richtigen Gegenstand des Denkens haben. Jesus sagt, denke, und sagt auch gleich, worüber man denken soll. Bedenke also, wovon du gefallen bist. Wovon ist man gefallen? Von der ersten Liebe. Was ist die erste Liebe? Eine Person. Jesus. Ja. Vielleicht denken Sie, der denkt ja algebraisch. Ja, ich denke algebraisch. Wenn dem so und wenn dem so, ja, dann so. Wenn A B gleicht und B C gleicht, dann gleicht A C, ja. So denkt die Schrift. Ganz einfach. Bedenke also, wovon du gefallen bist. Von Jesus. Und, jetzt heißt es hier, tue Buße, Metanoia. Ändere deine Gesinnung. Oder deine Einstellung, deine Meinung, dein Denken im Grunde. Ändere dein Denken. Denke anders über Jesus, über dich selbst, über deine Tat. Und tu die ersten Werke. Werke hier ist eigentlich nicht so sehr Werke, die verpönt werden, sind von Paulus in Römer 4 und so weiter, sondern das sind Tätigkeiten. Das heißt, es soll geliebt werden. Und alles, was Liebe wirklich zum Ausdruck bringt, soll hier geübt werden. Auch Glaube kann da ein Werk sein. Das sagt Jesus einmal. Was ist das Werk Gottes, das wir tun sollen, fragt man. Und dann sagt Jesus, ihr sollt glauben. Das ist, was Gott fordert. Ja? Das, was Gott fordert, ist hier die ersten Werke. Und das ist die Liebe. Sonst komme ich schnell über dich und wäre dein Leuchter von seiner Stelle stoßen, wenn du nicht deine Gesinnung änderst. Man vergleiche auch 2. Korinther 5. In den Versen 14 und 15 sagt Paulus, wir schlussfolgern, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Paulus denkt. Und weil Paulus so denkt, weil Paulus so überlegt, er hat die Nachricht bekommen, einer ist für alle gestorben. Junge, einer für alle gestorben. Das heißt zweierlei. Erstens, der muss sehr geliebt haben. Zweitens, dann heißt es, dass die Gestorbenen, oder die, für die gestorben worden ist, dass die jetzt erledigt sind. Vers 15 ist die Begründung für Vers 14. Weil Paulus gedacht hat, deshalb treibt ihn die Liebe Gott Christi. Die Liebe von Christus zu ihm und seine Liebe zu Christus. Das Geheimnis der Verse 14 und 15 liegt in Vers 21 am Schluss. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, an unserer Stelle zur Sünde gemacht, das heißt zum Sündopfer gemacht, damit wir die Gerechtigkeit würden in ihm, die vor Gott gilt. Es ist ein großer Tausch vorgenommen worden. Er hat meine Sünde auf sich genommen und ich darf seine Gerechtigkeit in Anspruch nehmen. Das ist Liebe. Da ist sie, hat sie sich gezeigt. Diese Liebe treibt Paulus zum Dienst. Das heißt, er überlegt aus dem Nachdenken über das Evangelium, wächst seine Liebe zu Jesus und dadurch wächst sein Dienst. Auch denken wir an 1. Johannes Kapitel 4. Die Verse 9 und 10. 1. Johannes 4, Verse 9 und 10. Hier kommen wir zu einem Gedanken, der grundlegend ist. nämlich zur Voraussetzung für echte Liebe zu Gott. Das sieht man schon in 2. Korinther 5. Christus hat mich geliebt. Christus hat sein Leben für mich gegeben. Das weckt Liebe zu ihm. Zum Schluss möchte ich auf die Quelle meiner Liebe zu Jesus kommen. Liebe zu Gott kann nicht einfach so befohlen werden. Ja? Gott hat das getan. Du sollst lieben. Aber der Mensch ist liebesunfähig. Ja? Unfähig zu lieben. Aber Gott hat gerade darum das Gebot gegeben, damit der Mensch einmal einsehen soll, er vermag nicht zu lieben. Gott lässt es aber dabei nicht bewenden. Gott bringt die Lösung letztlich in Christus. Damals hat er sich schon vorschatten lassen in den Opfern und so weiter. Es war auch damals Hilfe da. Aber letztlich liegt die Hilfe in Jesus Christus, der sein Leben für uns gegeben hat. Die Voraussetzung für echte Liebe zu Gott ist seine Liebe zu mir. Das Gebot zu lieben genügte nicht. Von Natur aus haben wir keine Liebe zu Gott. Deshalb sagt Johannes in 1. Johannes 4, in Versen 9 und 10, in diesem wurde Gottes Liebe unter uns geoffenbart. Dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben möchten. In diesem besteht die Liebe. Nicht, dass es vorgekommen ist oder sei, dass wir Gott geliebt haben oder Gott geliebt hätten, sondern dass er uns liebte. Das ist das Erste. Das andere hat es nie gegeben, dass ein Mensch von sich aus zuerst Gott liebte. Alle Liebe des Menschen ist Antwort auf Gottes Liebe zu uns. Es war immer so. Sondern dass er uns liebte und seinen Sohn sandte als Sühnopfer für unsere Sünden. Wir lieben, weil er uns zuerst liebte, heißt es in Vers 19. Gottes Liebe zu uns hat eine sehr lange Geschichte. Die beginnt in 1. Mose 1, Vers 28. Da heißt es, Gott segnete den Menschen, den er geschaffen hatte, den er an seinem Bilde geschaffen hatte. So einen Menschen, so ein Wesen kann er segnen. Was heißt segnen? Ich hoffe, Sie wissen es, wenn Sie von dieser Tagung gehen. Junge, weißt du, was Segen ist? Ja. Lebensvermehrung. Das, was zum Leben dient. Es hilft uns, wenn wir das Gegenteil von Segen ins Auge fassen, das ist der Fluch. Fluch ist Mittel zum Tode oder Ankündigung des Todes. Segen ist Mittel zum Leben oder Ankündigung des Lebens. Wenn Gott den ersten Menschen segnet, dann tut er natürlich zuerst eines, er spricht zu ihm. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, war der Erste, der gesprochen hat, Gott. Gott hat dem Menschen das Sprechen beigebracht. Gott spricht zuallererst einen Segen aus. Das heißt, Gott sagt zum Menschen, ich werde dein Leben erhalten. Du wirst aus meiner Quelle leben. Das haben Adam und Eva leider vergessen. Aber das ist die Zusage, die Gott hier macht. Und das ist ein Zeichen der Liebe. Denn Liebe fördert das Leben des anderen. Das ist Liebe. Das Leben des anderen fördern, das Wohl Gottes fördern. Das, was Gottes ist, fördern. Bei Menschen das, was sein ist, fördern. Sein Wohl, so wie er da ist, ihn fördern. Denken wir wieder an 2. Mose 20. Wie steht es in 2. Mose 20? Vers 3 ist das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die 10 Gebote haben eine Präambel. Sie hören uns an. Ja, das ist das erste Gebot. Ja. Und davor? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Das ist das erste Wort. Ja, aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei. Bevor Gott fordert, gibt er. Bevor Gott fordert, erinnert er, dass er bereits gegeben hat. Ich habe dein Leben gerettet. Möchtest du auch für mich da sein? Ich bitte dich. Lass jetzt dementsprechend keine anderen Kraftquellen da sein. Bedenke, ich habe dein Leben gerettet. Pharao wollte nicht. Er wollte euch nicht ziehen lassen. Ich bin dafür verantwortlich, dass ich bin schuld, dass ihr jetzt lebt. Ja. Und wenn ihr weiterleben wollt, muss es so bleiben. Habt mich an erste Stelle. Das ist, was Gott dort festhalten will. 5. Mose 7, Verse 7 und 8. Nicht weil euer mehr wären als aller Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen des Herrn Liebe zu euch. Und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen, hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Hause der Sklaverei, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Aus Liebe hat Gott das getan. Das war die Grundlage der Förderung der Liebe. Und Jeremia 31, 1 bis 3, Jeremia 31, in jener Zeit, spricht der Herr, werde ich der Gott aller Geschlechter Israels sein und sie werden mein Volk sein. So spricht der Herr, das Volk der dem Schwert Entronnenen hat Gnade gefunden in der Wüste. Gnade ist übrigens eine Form von Liebe. Ich will gehen, um Israel zur Ruhe zu bringen. Der Herr ist mir von fern erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir fortdauern lassen meine Güte. Die Liebe Gottes zu Israel, das ist der Träger der Beziehung zwischen diesen beiden. Und so ist es auch im Neuen Testament. Jesus setzt die Liebe Gottes fort. Jesus ist eigentlich das Herz Gottes. Es heißt einmal in der Luther-Übersetzung, er entäußerte sich. Das ist wohl eine gute Übersetzung. Er entäußerte sich. Übrigens, was verstehen Sie genau darunter? Vielleicht verstehe ich nicht das Richtige. Auf jeden Fall im Grundtext ist es nicht so, dass er etwas, das in ihm war, weggab, sondern etwas, das um ihn her weglegte. Man entledigt sich eines Mantels. Ja? Ist das Entäußerung? Ja? Dann ist es richtig übersetzt. Im Englischen sagt es, heißt es, er entleerte sich. Das ist verkehrt. Ja? Nee. Auch? Das ist deutlich. Es geht um die Herrlichkeit, nicht um das Gottsein. Ja? Er hat seine Umwelt abgelegt, seine Herrlichkeit und ging in die Nacht hinein, in die Einsamkeit, in die Gebundenheit, hat sich einen Körper angelegt. Und das bedeutete Einschränkung der Bewegung. Er war ja allgegenwärtig, im Geist immer noch, aber ließ sich jetzt einschränken, freiwilligerweise. Verzichtet auf den Gebrauch seiner göttlichen Eigenschaften, einiger. Verlor sie nicht, hat sie nicht abgegeben, er blieb Gott. Sondern er verzichtete freiwilligerweise auf den Gebrauch einiger Eigenschaften. Das heißt, wenn Gott seinen Sohn gibt, dann gibt er sein Herz, seine Mitte gleichsam. Jesus kommt aus Gott und aus dem Himmel heraus. Das Herzstück des Himmels kommt auf die Erde. So kann man es vielleicht sagen. Und in diesem Zeichen liebt Jesus. Und Jesus liebt alle. Er liebt die Kinder. So wie Gott sie liebt. Schließlich kommen Kinder von Gott. Das darf man immer noch sagen. Jesus liebt Jugendliche. Man lese einmal Markus 10, glaube ich, ist es. Kinder, Jugendliche, auch ältere Leute liebt er. Alle. Und dann kann man es anders einteilen. Jesus liebt Gerechte und er liebt auch Ungerechte, die Sünder. Er wird ein Freund von Sündern genannt. Aber er liebt auch den gerechten Sünder, der da wieder das eine oder andere, das andere vielleicht ist. Diesen Pharisäer, dann geht er auch und lässt sich einladen. Ja? Er geht auch dahin. Er liebt alle. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit alle, die an diesen glauben, ihm ihr Vertrauen schenken, nicht verloren gehen sollten, sondern ewiges Leben haben. Liebe will das Leben der Menschheit. Galater 2, Vers 20. Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den, der mich liebte und sein Leben für mich gab. Den lieben wir. In Epheser 5 heißt es, so wie Jesus seine Gemeinde geliebt hat und sein Leben für die Gemeinde gelassen hat, so sollten Männer ihre Frauen lieben. Das heißt, Männer sollten bereit sein, ihr Leben für die Frauen zu lassen. Die Frauen dürfen ruhig am Leben bleiben, die Männer können ruhig sterben, sagt die Bibel. Wir wollen da Jesus nachfolgen. Das können wir, weil wir inzwischen erfahren haben, dass wir auch dann auferstehen werden wie Jesus. Deshalb können wir uns den Tod leisten. Deshalb können auch Frauen, die auch zu Jesu Braut gehören, lieben und verzichten auf das Leben. Jeder kann jetzt verzichten. Wir können jetzt es uns leisten zu sterben, weil wir auferstehen werden. Ne? Jetzt die Frage, in welchem Leben hangen wir mehr, an dem anderen oder an diesem? Ne? Wo wollen wir am liebsten leben? Petrus sagt einmal, Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht. Gott will, dass alle gerettet werden, heißt es bei Timotheus. Denken wir ja nicht und wollen wir es uns niemals einfallen lassen, dass da irgendjemand wäre, den Gott zuvor bestimmt hätte, der wird geboren werden, um einmal ewig in der Hölle zu braten. Das ist nicht unser Gott. Wir wissen, es gibt Geheimnisse, aber bitte legen Sie das Geheimnis nicht dahin. Ja? An der Ecke liegt es nicht. Es liegt anderswo. Und vielleicht sollen wir Professor Dr. Schäfer hier hören, der als reformierter Theologe sagt, die Entscheidung eines Menschen steht einzig da. Das ist seine Entscheidung. Diese Entscheidung steht im Zeichen des Geadeltseins. Er ist ein Bild von Gott und hat die Fähigkeit zu entscheiden. Ja. Das finde ich bezeichnend, dass ein reformierter Theologe so spricht. Menschen können eher entscheiden, wenn sie merken, sie haben zu entscheiden, als dass wir ihnen dauernd sagen, die Entscheidung hat ja Gott schon längst getroffen. Das macht einen entscheidungsunfähig. Ja? Gott will nicht, dass jemand verloren geht. So spricht seine Liebe. Seine Heiligkeit spricht auch etwas. Und nun kommen wir zurück zu unserem Thema mit dem letzten Wort. Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung auf den wiederkehrenden Jesus lässt nicht zu Schanden werden. Das heißt, wir können weiter hoffen und wir brauchen keine Angst haben, dass wir da eines Tages zu Schanden werden, dass die nicht eintreffen wird. Warum können wir weiter hoffen? Wovon lebt die Hoffnung? Die Hoffnung lebt von der Liebe Gottes. Weil die Liebe Gottes ausgegossen worden ist in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben wurde. Was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist Gott. Gott ist Liebe. Mit dem Heiligen Geist kommt die Liebe Gottes in mich hinein. Wenn der Heilige Geist in mir wohnt, dann bin ich liebesfähig geworden. Liebesfähig zu Gott hin und auch zu anderen. Diese Liebe ist zu meiner Liebe geworden. Der Geist in meinem Geist überträgt seine Liebesart mir. Und mit der Liebe Gottes, nicht nur mit dem Beispiel Gottes, sondern Gott vermittelt sich selbst hier. Gott teilt sich hier mit. Seine Liebe wird zu meiner Liebe. So sagt Paulus zu den Philippern, mich verlangt nach euch mit dem Innern Jesu Christi. Christus lebt in ihm und er liebt mit der Liebeskraft von Jesus, der in ihm wohnt. So haben wir also vor uns objektiv als Beispiel der Liebe Gottes. Wir haben das Wort Gottes, das uns aufruft und ermahnt zur Liebe. Aber letztlich auch die Kraftquelle sogar in uns. Gott selbst, Jesus selbst in uns. Und wir sind liebesfähig geworden. Aber zuallererst ist Gott und Jesus Christus Gegenstand unserer Liebe. Und von daher lebt dann auch jede horizontale Liebe. Die kann dann genährt werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.